Guten Morgen. Boker Tov, sagen wir in Israel. Wow. Ja, professionell. Sehr gut. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und auch so viele bekannte und auch unbekannte Gesichter, aber alle sind fröhlich und lächeln. Ist doch toll, am Sonntag mit einem Gottesdienst und mit Lobpreis zu beginnen. Und ich freue mich heute wirklich hier sein zu dürfen. Ja, mein Vater war schon vor vielen Jahren hier. Jetzt kann er nicht mehr, ist er sehr krank, liegt im Koma schon seit einigen Monaten. Und irgendwann hat er, als er noch reiste und mal irgendwas absagen musste, hat er mich hingeschickt. Und dann waren die Leute ein bisschen enttäuscht. Die wollten eigentlich den Ludwig Schneider hören. Jetzt kommt da der junge, kleine Schneider. Und dann der Leiter von, das war so ein Seminar, hat dann das Eis gebrochen, indem er sagte, Gott hat ja auch seinen Sohn geschickt, ne? Und dann auf einmal war ich, war das abgehakt. Ja, über mich selbst, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren und mit 11 Jahren dann nach Israel eingewandert. Und habe dann Hebräisch gelernt und nach der Schule gehen wir erstmal 3 Jahre zur Armee, habe 3 Jahre in der Marine gedient, in einer Sondereinheit. Und wenn wir dann fertig sind mit den 3 Jahren, müssen wir jedes Jahr nochmal zum Reservedienst. Das gehört zur normalen Alltagsroutine in Israel leider immer noch, weil wir so schön umzingelt sind mit feindlichen Nachbarländern, da bleibt uns nichts anderes übrig. Da müssen wir ständig zum Reservedienst. Also wir sind mit den 3 Jahren lange nicht fertig mit der Armee. Das machen wir, bis wir 40 oder 45 Jahre alt sind. Aber das brauche ich jetzt auch nicht mehr, da bin ich schon drüber. Ist doch gut, alt zu werden. Aber dafür müssen unsere Kinder dorthin. Meine älteste Tochter, ich habe 4 Kinder, die älteste Tochter ist jetzt auch gerade mit ihren 2 Jahren fertig. Also wir Männer müssen 3, die Frauen brauchen 2. Und so ist sie jetzt gerade fertig. Und gerade letzten Monat und nächsten Sommer kommt meine 2. Tochter hin. Und dann habe ich noch einen 14-jährigen Sohn und eine 9-jährige Tochter. Ihr seht also, Israel ist auch ein fruchtbares Land, da wachsen nicht nur Pampelmusen und Apfelsinen. Das ja, vor 15, 17 Jahren ungefähr haben wir auch, meine Frau und ich, eine messianische Gemeinde gegründet in Maale Adumim, das ist im jüdischen Gebirge, in einer jüdischen Siedlung, die so verpönt sind und so beschimpft sind. Und so, aber da gibt es auch viele messianische Juden und dort haben wir eine messianische Gemeinde gegründet, die wir mittlerweile auch abgegeben haben. Meine Frau und ich, wir sind Pioniere, wir bauen gerne was auf und wenn es dann steht, dann merken wir, Mensch, das geht ja auch ohne uns und dann sagen wir Tschüss. Dann hat der Herr auch immer wieder einen neuen Plan für uns und jetzt wohnen wir ganz woanders, westlich von Jerusalem und dort gibt es noch keine messianische Gemeinde und mal sehen, wir haben schon einen Hauskreis gegründet und mit Gottes Hilfe vielleicht wird daraus auch eine messianische Gemeinde. Eins möchte ich Ihnen voraussagen, das sage ich immer vor jedem Israel. Predigt oder Vortrag, das ist mir sehr wichtig, dass wenn ihr Israel Freunde seid, dann dürft ihr keine Araberfeinde sein. Aber hier machen oft Israel Freunde den Fehler und meinen, so jetzt bin ich ein Israel Freund geworden, ich liebe jetzt das Volk Gottes, bin für Israel, dann muss ich ja automatisch gegen die Palästinenser, gegen die Araber sein. Nein, das muss nicht automatisch so sein. Das darf nicht so sein, das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Weil Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber. Und er hat die Palästinenser und die Araber genauso lieb wie uns Juden. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Er hat uns Juden nicht einen Millimeter mehr lieb als die Araber. Auch wenn sie uns noch ein bisschen ärgern. Hier und da. Ja, er hat alle Menschen gleich lieb. Denn er hat uns nämlich auserwählt, nicht weil er uns Liebe hat. Er ging nicht irgendwo und hat sich die ganzen Menschen Gruppen angeguckt und sagt, wen habe ich hier am liebsten? Mal gucken, ach, dann wähle mal die Juden aus, die habe ich am liebsten. Nein, so hat Gott das nicht gemacht. Sondern er hat alle gleich lieb und hat sich ein Volk auserwählt als Werkzeug. Das ist das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Auserwählt als Werkzeug, um mit diesem Werkzeug die ganze Welt zu erreichen, zu erlösen. Und deswegen dürfen wir das nicht falsch verstehen, dass Gott uns auserwählt hat, weil er uns Liebe hat und auch nicht, weil wir besser sind und erst recht nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er ein Werkzeug brauchte, um seine wichtigste Botschaft vom jüdischen Volk aus, von Israel, von Jerusalem aus, in die ganze Welt zu verbreiten. Und er hat sich ausgerechnet, das kleine, schwierige, krumme, halsstarrige, widerspenstige Völkchen Israel ausgesucht. Wir hätten uns vielleicht so eine Supermacht ausgesucht, eine Weltmacht. Gott hat sich ausgerechnet das geringste Volk aller Völker ausgesucht. So nennt Gott uns. Du bist das geringste Volk aller Völker. Du Würmlein. Jakob nennt er uns. Ein bisschen Beleidigung. Aber es steht nun mal so in der Bibel. Und er hat gesagt, mit diesem krummen, kleinen Schraubenzieher, den werde ich als Werkzeug gebrauchen, um die ganze Welt zu erreichen. Und deswegen dürfen wir es nicht falsch verstehen. Ihr dürft Israel lieb haben, ihr dürft für Israel sein, aber das darf keinen hier gegen die Araber oder gegen die Palästinenser verärgern. Und ihr dürft beide lieb haben. Amen. So, jetzt kann ich ja beginnen. Wisst ihr, vielleicht ein paar Statistiken von den 14,4 Millionen Juden, die es heutzutage in Israel, in der ganzen Welt gibt, leben schon 43% von ihnen in Israel. Bei der Staatsgründung vor 70 Jahren waren es nur 6%. Heute sind es 43%. Und es werden immer mehr und immer mehr. Im letzten Jahr kamen über 30.000 Neueinwanderer Juden zurück, eingewandert nach Israel. Und von der ganzen Bevölkerung in Israel, 8,6 Millionen, sind 75% Juden, 21% Araber oder Moslems und 4% anderer Religionen angehörig wie Christen und dergleichen. Das nur mit dem kleinen Durchblick bekommen, wie weit Israel schon ist. Ich bin eigentlich Geschäftsmann. Diese Vortragsreisen, die mache ich, weil das meine Berufung ist. Das ist ein Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Das mache ich eine Woche im Monat. Und die restlichen drei Wochen versuche ich Geschäfte zu machen. Und ich habe mit Gott einen Deal ausgemacht. Ich mache das eine Woche im Monat, verkündige hier dein Wort im deutschsprachigen Raum. Und dafür darfst du meine Geschäfte segnen. Und er macht das. Und das macht er auch. Und deswegen, ich denke sehr geschäftlich. Und es ist auch einfacher für mich, etwas auf geschäftliche Erklärung rüberzubringen. Und jetzt will ich euch was erklären, dann müsst ihr mal ein paar Minuten kurz mitmachen. Und stellt euch vor, ihr seid jetzt heute alle hier versammelt hingekommen. Ihr seid alle Investoren, Unternehmer. Und ihr seid gekommen, um euch mal diesen Israeli anzuhören. Mal sehen, was er uns für ein Projekt hier anbieten will. Mal sehen, ob ich mein Vermögen da investiere oder nicht. Okay, könnt ihr mal kurz mitspielen? Okay, und dann müsst ihr noch 70 Jahre zurückdenken. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? für manche nicht. Okay, aber wir befinden uns ungefähr ein Jahr vor der Staatsgründung Israels. Okay, alle Unternehmer, und jetzt stelle ich euch ein Projekt vor. Das würde sich dann ungefähr so anhören. Am 14. Mai 1948, nächstes Jahr, wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 verschiedenen Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als ihre Vorväter weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen, erst recht keine Erfahrungen in Staatsführung. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata aus vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerten Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon ein paar Interessenten? Noch nicht? Okay. Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden. Und der Süden ist mit Wüsten bedeckt. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse in diesem Land zeigten, da sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber diese Nachbarländer werden so im Durchschnitt alle 10 Jahre mal versuchen, mit einem Krieg diese neuen Bewohner zu vernichten. Und dann werden diese Bewohner ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? Ein Gerechter hier in Zion. Kannst schon mal Anzahlungen machen, Rainer, hier, nimm mal einen Scheck. So sah das aus vor 70 Jahren, genau so. Ich habe nichts verändert, nichts verschönert, nichts verdreht. Genau so sah Israel, so war die Situation vor 70 Jahren. Wer hätte in Israel investiert? Wer hätte gedacht, dass aus diesem Sumpfland, aus diesem Wüstenland, innerhalb 70 Jahren solch ein Paradies, wie wir ihn heute haben, herauskommen werden wird? Wer hätte das geahnt? Israel ist eine Hightech-Nation geworden, eine Start-up-Nation geworden. Wer hätte das gedacht, dass ein Volk, das zurückkam, abgemagert, krank, oder nein, genauer gesagt, kein Volk kam zurück, das Überrest von einem Volk kam zurück. Der Überrest von dem jüdischen Volk kamen zurück und haben aus dieser Wüste, aus diesem Sumpfland ein Paradies gemacht. Eine Start-up-Nation gemacht. Allein in den letzten 70 Jahren stammen 10 Nobelpreisträger allein aus Israel. Ich spreche nicht von allen jüdischen Nobelpreisträgern, das sind ungefähr 27% weltweit in der ganzen Geschichte. Von allen Nobelpreisträgern. Aber allein aus Israel in den letzten 70 Jahren 10 Nobelpreisträger. Es werden jährlich 6000 Patente, neue Patente von Israelis eingetragen. Ständig sind sie am Entwickeln, am Erfinden. 6000 neue Patente jedes Jahr. Wer hätte das gedacht? Dass 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges plötzlich wieder einen jüdischen Staat gibt. Hättest du das damals, 45, 46, 47, jemand gesagt, bald gibt es wieder, haben die Juden wieder einen eigenen, selbstständigen Staat, die hätten dich alle für verrückt erklärt. Aber wenn Gott das verheißen hat in seinem Wort, dann geschieht das. Auch wenn das total unpolitisch korrekt klingt. Und wenn das überhaupt nicht in unsere Politik hineinpasst, wenn Gott das verheißen hat, dann geht das in Erfüllung. Wer hätte gedacht, dass eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, plötzlich von einem ganzen Volk wieder gesprochen wird? Sowas geschah noch nie in der Geschichte. Und erst recht nicht nach 2000 Jahren. Also wenn das nicht genügend Beweise sind, dass es einen Gott gibt, dass Gott hier Wunder gemacht hat, dann weiß ich nicht, was ich dir noch beweisen muss, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt. Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und in den letzten 50 Jahren hat Israel ihre Bevölkerung, oder seine Bevölkerung um 10-fach erhöht. Israels Landwirtschaft um 16 Mal vergrößert, aber der Wasserverbrauch um 10% verringert. Wie geht das? Gottes Hilfe geht alles. Wir trinken heute nicht mehr aus dem See Genezareth. Das meiste Wasser holen wir heute aus dem Mittelmeer. Israel ist sehr fortgeschritten mit Wasserentsalzungsanlagen, die wir in die ganze Welt jetzt exportieren, bis auch nach Cape Town, die bald den Wasserhahn ausdrehen müssen. Ich war vor 2 Wochen dort und wurde überall gewarnt, nicht so viel trinken, nicht so viel duschen, nicht lange duschen und so weiter. Überall, da hast du richtig schlechtes Gewissen, wenn du mal ein Glas Wasser getrunken hast. Und jetzt wurde benachrichtigt, dass sie eventuell ganzes Wasser ausstellen und jeder muss sich jeden Tag 25 Liter Wasser holen, weil es da nicht regnet. Dabei sind sie umzingelt mit Wasser. Und sind jetzt in Verhandlungen mit Israel, dass wir dort solche Meeressalzwasserentsalzungsanlagen dort aufbauen werden. Und das aus einem Land, stellt euch vor 70 Jahren war da nichts. Und heute exportiert Israel in die ganze Welt. Nicht nur Hightech, auch diese Anlagen und viele andere Dinge noch. Falls hier jemand dabei ist, der noch Produkte aus Israel boykottiert, weil wir bösen Israelis ständig den Palästinensern Land geklaut haben oder die Leute dort unterdrücken. Ich glaube ja nicht, ne? Aber falls jemand hier israelische Produkte, das ist ja sehr populär in der Welt, Produkte aus Israel zu boykottieren, sowas von denen kaufen wir ja nichts und so weiter. Falls du so einer bist und du fährst einen Mercedes oder einen Porsche oder ein Volkswagen, dann musst du heute zu Fuß nach Hause gehen. Weil Daimler hat ein Technologiezentrum in Tel Aviv eröffnet. Und Porsche kündigte ein Entwicklungsbüro sowie Millioneninvestitionen in Israel an. Und Volkswagen gründete in Herzliya in Israel ein Tochterunternehmen an. Also, falls es der Fall ist, Schlüssel bei mir abgeben. Das nehme ich gerne mit. Israel ist ein Land der Wunder. Da geschehen Wunder. Wenn du noch nie in Israel warst, dann solltest du unbedingt mal nach Israel kommen. Und bevor du nach Israel gehst, lest mal die Verheißung Gottes in seinem Wort über Israel. Und dann flieg nach Israel und dann wirst du sehen, du brauchst nur, alleine wenn du anfängst, schon, wenn du dich in den Bus setzt, der fährt los, schaust nach links, siehst du Wüste, trockene Wüste, schaust nach rechts, siehst tollen grünen Wald. Oder Felder, grüne Felder. Und dann, du brauchst gar nicht groß Wissenschaftler zu sein oder groß darum zu forschen. Allein von dem klimatisierten Bus kannst du sehen, wie Gottes Wort in Erfüllung gegangen ist. Ich werde euch zurückbringen in eure Heimat und dann wird die Wüste wieder grün werden. Da brauchst du mal nach links gucken, siehst du Wüste, guckst du nach rechts, siehst du ein grünes, fruchtbares Land. Was in Israel heute geschieht, das ist das, was Gott verheißen hat. Dass nicht nur die Wüste wieder grün wird, sondern dass ihr auch, Gott hat gesagt, dann werdet ihr die Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Und das machen wir. Israel wird wieder hergestellt. Ich weiß nicht, ich predige ja so viel in den Gemeinden und in den Kirchen, dabei steht das doch alles im Wort Gottes. Die Propheten haben so viel über die Wiederherstellung Israels gesprochen. Wenn die Christen und die Kirchen und Gemeinden mehr wieder im Alten Testament lesen würden, dann würden sie viel mehr Verständnis haben für Israel. Aber wisst ihr, die Freikirchen, die freien Gemeinden, die irgendwie ein Verständnis für Israel haben in Deutschland, das sind weniger als 10%. Ich spreche nicht von den Landeskirchen und so weiter, ich spreche von den freien Gemeinden. Weniger als 10% haben irgendeinen Sinn, ein Verständnis für das, was Gott heute mit Israel macht. Die meisten wollen diese heiße Kartoffel nicht anfassen. Vielleicht könnten ja jemand von ihren Schäfchen verärgern. Oder ja, das ist ja so ein umstrittenes Thema, das lassen wir mal lieber raus aus der Gemeinde. Dabei können wir in Israel genau sehen, wie weit es noch ist, wie lange es noch dauert. Erfüllung von Gottes Wort. Und das steht alles in den Propheten. Ich möchte einfach erneut für das Alte Testament wieder neu werben. Entdeckt das Alte Testament wieder. Ich merke, in den Gemeinden wird das Alte Testament ein wenig vernachlässigt. Ja, das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk und so. Das ist ja nicht so ganz relevant für mich. Und dann diese vielen Gesetze. Ich bin ja frei vom Gesetz. Ja, ich bin auch frei vom Gesetz. Trotzdem ist das ein Wort Gottes, Alt und Neues Testament. Es gäbe kein Neues ohne das Alte. Das eine ist nicht weniger relevant als das andere. Gott hat sich dabei was gedacht. Das solltest du kennen. Wisst ihr, eines Tages werdet ihr jedes Jahr nach Jerusalem kommen. Tja, da solltet ihr mal lieber jetzt kommen. Jetzt sind die Flüge noch billiger. Und wenn ich schon von Flügen spreche, ich habe hier eine tolle Reise hinten ausgelegt. Für eine Silvesterreise und dann haben wir eine Septemberreise. Nehmt euch die Prospekte mit. Wer war da noch nie in Israel? Eine ganze Menge. Kommt ja gar nicht in den Himmel, ihr Armen. Nein, Spaß beiseite. Aber überlegt euch das mal. Nehmt das mal mit, betet mal drüber und du wirst die Bibel ganz anders lesen. Du wirst das alles ganz anders verstehen. Eines Tages werdet ihr, wenn Jesus wiederkommen wird, steht in Sacharja 14, werden die Nationen jährlich nach Jerusalem ziehen, um den Herrn der Herrscharen anzubeten, steht da. Sacharja 14, Vers 16. Und im gleichen Vers steht, aber wer ist der Herr der Herrscharen? Das ist Jesus Christus, ist ja klar. Und im gleichen Vers, im gleichen Atemzug steht, und sie werden das Laubhüttenfest feiern. Wie feiert man so ein Fest? Ja, das steht im Alten Testament. Das solltest du kennen. Und deswegen ist es wichtig, dass du das auch mal wieder neu entdeckst und liest. Sonst musst du dann so Gebrauchsanweisungen mitnehmen nach Israel, um zu wissen, wie man so eine Hütte baut. Ja, das steht hier drinnen. Und das ist nur ein Punkt. Paulus sagt in Kolosser 2, dass alle jüdischen, biblischen Feiertage und Schabbate, Neumonde und all das, was diese biblischen Feiertage, die wir in 3. Mose 23 aufgezählt in der Reihenfolge lesen können, ist nur der Schatten. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Was sagt er hiermit? Er sagt hiermit, dass wir Juden, was wir ohne Jesus all die Jahre gefeiert haben, war eigentlich nur ein Schatten, eine Vorbereitung auf das, was sich durch Jesus erfüllen wird. Deswegen hat Gott uns diese biblischen Feiertage gegeben, um uns auf Jesus vorzubereiten. Nicht damit wir uns voll essen und damit wir mal Urlaub bekommen, das ist auch schön. Aber damit wir schon mal einen Hinweis bekommen, einen Schatten, wie Gott das mit Jesus, mit seinem Sohn machen wird. Zum Beispiel das Pessachfest. Was feiern wir Pessach? Die Juden feiern den Auszug aus Ägypten. Aber nicht nur Juhu, jetzt sind wir endlich frei. Das wird nicht allein gefeiert. Wir sind frei aus Ägypten. Ägypten ist immer ein Bild für die Welt in der Bibel. Und warum? Was hat uns erfreut, dass wir frei waren aus Ägypten, aus der Sklaverei in Ägypten? Ein Bild für die Welt und die Sklaverei zu den Sünden dieser Welt. Davor wurden wir befreit. Was hat uns damals aus Ägypten und aus der Sklaverei befreit? Das Blut von einem unbefleckten Lamm, das an unseren Türpfosten war. Das hat uns befreit. Aus der Welt, aus den Sünden, der Sklaverei zu den Sünden dieser Welt. Und es war ein ganz klarer, deutlicher Hinweis für das jüdische Volk. Eines Tages werdet ihr aus dieser Welt, von den Sünden dieser Welt befreit, auch durch das Lamm Gottes, das unbefleckte Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha. Das hat sich erfüllt durch Jesus. Wie Paulus sagt, dieses Fest war nur der Schatten. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Und so könnte ich jetzt die Feiertage alle durchgehen und erklären, wie sich die Feiertage zum größten Teil, zu der Hälfte schon erfüllt haben. Wir haben zwei Gruppen Feiertage im Judentum. Eine Gruppe feiern wir im Frühling, die andere feiern wir im Herbst. Die Gruppe im Frühling hat sich schon mit dem ersten Kommen Jesu erfüllt. Die zweite Gruppe, die wir im Herbst feiern, die hat sich noch nicht erfüllt. Die wird sich mit dem zweiten Kommen Jesu erfüllen. Deswegen kann man ganz toll herausfinden, wann ungefähr Jesus wiederkommen wird. Tag und Stunde darf ich euch ja nicht verraten, aber das ist sehr spannend, weil die erste Gruppe Feiertage oder Schatten, die sich durch Jesus erfüllt haben, die haben sich erfüllt in Jerusalem und zum Zeitpunkt, als wir diese Feste gefeiert haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch die zweite Gruppe sich auch erfüllen wird durch Jesus in Jerusalem. Und auch wenn wir diese Feiertage feiern, ob es jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder übernächst, das weiß ich nicht. Aber wenn das einmal anfängt abzulaufen, dann geht das eins nach dem anderen. So wie mit den Feiertagen, auch im Judentum. Jesus wurde Pessach geopfert am Kreuz und danach, 50 Tage später, war Pfingsten. Und so hat sich das auch erfüllt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und so weiter und so weiter. Ich könnte stundenlang darüber sprechen. Das ist so interessant, so tief. Ich habe da was in meinem Buch drüber geschrieben, über diese Erfüllungen. Das könnt ihr euch nachher mitnehmen. Und wir haben auch ein neues Buch rausgegeben. Da habe ich hier gar keins dabei. Das ist draußen so über die ganze Endzeit. Was für eine Rolle spielt Israel in der Endzeit? Und was sagen die biblischen Jahresfeste über das zweite Kommen Jesu? Das ist so ein bisschen wissenschaftlerisch, so richtig aufgezählt, wer sich da so hineintiefen will, das ist ein tolles Buch für dich. Okay, habe ich überhaupt das Alte Testament? Ich wollte was ganz anderes sehen. Okay, sagen. Wir feiern, die nächste Woche feiern wir Purim, das Purimfest. Und zwar, da feiern wir, da verkleiden wir uns. Aber wir verkleiden uns nicht aus dem gleichen Grund, wie man sich hier bei Karneval verkleidet oder Fasching verkleidet, sondern wir verkleiden uns, weil sich einfach das Schicksal des jüdischen Volkes damals durch die Königin Esther mit der Hilfe Gottes gewandelt ist vom Unglück zum Glück, von Vernichtung des Volkes zur Nichtvernichtung des Volkes. Das feiern wir und deswegen verwandelt man die Kleider, weil das Schicksal sich verwandelt hat. Dieses Fest erinnert daran, dass die Vernichtung aller Juden unter Achashverosh, das war der Perserkönig, der hat damals über fast 130 Nationen geherrscht. Und da war ein böser Mann mit Namen Haman, der hat dafür gesorgt, dass ein Gesetz herausgegeben wird, dass die Juden alle vernichtet werden. Großes Problem für die Juden, was machen wir? Übrigens, Haman, das ist ein interessanter Name, und zwar Haman kommt, die Wurzel kommt von Human, Humanismus. Ich weiß nicht, man kann es auch so sehen, ob das jetzt, aber es ist interessant. Auch heute, wenn man sieht, wie stark der Humanismus in dieser Welt verbreitet ist, alle knien sich schief, wir haben alle Angst, etwas draußen offiziell gegen den Humanismus zu sagen, ist sehr stark verbreitet. Und dieser Haman hat es geschafft, er konnte es nicht packen, dass dieser Jude Mordechai, der Onkel von der Esther, sich nicht niederkniet vor ihn. Alle haben sich niedergebeugt, er nicht. Ja, das mach das mal. Wenn alle was machen, was nicht richtig ist, und du bist der Einzige, der nicht mitmacht, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber Mordechai war so einer, und er hat sich nicht niedergekniet, weil er kniet sich nur vor Gott nieder. Und dann kam auf einmal, dann hatte Esther die Gelegenheit als Königin, da etwas zu tun, damit dieses Schicksal nicht auf das jüdische Volk kommt. Und dann geschah was Interessantes. Dann ging Mordechai, der das erkannt hat, ging dann zu Esther und sagte ihr, der hat sie so als Tochter adoptiert und so weiter. Sie kamen vom Exil, vom Land, von Israel. Und Mordechai wusste, dass nur Esther etwas tun könnte. Und dann sagte er ihr Folgendes. Also Esther hatte schon Bange gehabt. Sie wusste, sie musste zum König gehen und ihn überreden. Sie war wunderschön. Das ist dann für so hübsche Frauen nicht so schwierig, Männer zu überreden. Aber in diesem Fall, damals bei König und Königin, da konnte die Königin nicht einfach so anklopfen und bei ihrem König reingehen. Hallo, hier bin ich mal. Oder so unangemeldet einfach reinzukommen bei ihm. Das könnte ihr Todesurteil bedeuten. Das heißt, sie hat richtig Bange gehabt, so dass sie ihr Volk bat, für sie zu beten und zu fasten, 3 Tage lang. Das war richtig, das war eine ernste Sache. Und das haben sie auch getan. Und dann war der Termin reif, dann sollte sie hingehen, reingehen, dann hat sie immer noch gezweifelt und Angst gehabt. Und dann kam Mordechai, ihr Onkel, und sagte ihr Folgendes, das lesen wir in Esther Kapitel 4, Vers 14. Und sagt ihr, Estherchen, hör gut zu, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Wir sehen, was wir hier lesen in diesem Vers, Gott hat festgelegt, dass eine Rettung für die Juden kommen wird. Das war fest. Ob mit Esther, wenn sie ihre Angst überwunden hätte und sie hätte es nicht geschafft, ihr Zweifel, ihre Angst zu überwinden, dann hätte Gott jemand anderes gefunden oder einen anderen Weg gefunden, weil er hat Rettung für die Juden bestimmt. Und wir alle haben eine göttliche Berufung in Gottes Heilsplan. Ja, auch für dich. Jeder Einzelne hat eine Berufung Gottes. Und das sollten wir wahrnehmen. Und wenn du es nicht tust in deinem Heilsplan, Gott will uns gebrauchen. Er hat das jüdische Volk auserwählt, damit das Evangelium zu dir kommt. Und jetzt bist du auch auserwählt von Gott, auch als Werkzeug. Die Juden, wir wurden auserwählt als Werkzeug und du bist auch auserwählt als Werkzeug. Das heißt, er will dich gebrauchen als Werkzeug in seinem Heilsplan. Du hast eine Berufung, Gott hat eine Berufung für dich. Und der Heilsplan Gottes erfüllt sich, auch wenn die ganze Welt dagegen ist. Wenn Gott verheißen hat, dass er sein Volk von allen 4 Enden nach Israel zurückbringen wird, dann tut er das. Und dann geschieht das, auch wenn das politisch nicht korrekt ist. Und wenn er sagt, die Wüste wird wieder grün, dann wird er aus einem Sumpf und aus einer Wüste wieder ein fruchtbares Land. Und wenn Gott gesagt hat, ich werde mit euch die Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten, dann sehen wir das heute geschehen. Das Problem ist nur, dass wir das jüdische Siedlungen nennen. Das mag die Welt nicht, diesen Begriff. Aber diese jüdischen Siedlungen ist genau das, was Gott verheißen hat. Die bauen wir dort auf, wo früher die Häuser und Städte standen. Und denn Gott ist nicht politisch korrekt. Gott ist biblisch korrekt. Ihr habt richtig gehört. Gott ist nicht politisch korrekt. Er ist biblisch korrekt. Wenn das, was die Welt macht, nicht in seinen Heilsplan passt, dann macht Gott da nicht mit. Er lässt sich nicht erschrecklich von so komischen UNO-Resolutionen oder UNESCO-Behauptungen, die plötzlich behaupten, dass es nie einen jüdischen Tempel auf dem Tempelplatz oben stand, die einfach behaupten, dass die Juden, dieser Tempelplatz nichts mit dem Judentum zu tun hat. Davon lässt Gott sich nicht irritieren. Oh, wir flippen da manchmal aus. Hilfe, was haben die da gemacht? Wie können die das machen? Und da müssen wir dagegen kämpfen. Wir brauchen auch keinen Trump, der Jerusalem als Hauptstadt Amerikas anerkennt. Jerusalem ist die Hauptstadt, das lesen wir in der Bibel. Jerusalem ist die Hauptstadt für das jüdische Volk. Punkt aus, basta, so ist es. Ob Trump jetzt die amerikanische Botschaft nach Jerusalem versetzt oder nicht, ist ja schön. Aber das brauchen wir nicht, um zu wissen, dass das unsere Hauptstadt ist. Gott lässt sich nicht irritieren von solchen Dingen. Gott ist nicht politisch korrekt, er bleibt biblisch korrekt. Und er hat verheißen, dass er sein ganzes Volk zurückbringen wird. 43% der Juden sind schon zurück und es kommen ständig mehr. Warum bringt Gott jetzt so viele Juden zurück nach Israel? Warum? Warum kommen jedes Jahr mehr und mehr? Ja, weil die Bibel es verheißen hat, weil es so steht. Aber was will er mit uns Haufen Juden dort? Gar nicht so einfach. Steck mal so viele Juden alle hier in einen Raum, da geht's los. Aber was will er mit uns da machen? Er holt uns zurück aus allen vier Enden der Welt, so wie er verheißen hat, damit sich ein Bibelvers erfüllt. Sacharja 12, Vers 10. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Für diesen Vers kommen jetzt die Juden zurück. Er versammelt uns alle, damit sich dieser Vers erfüllt. Dieser Vers kann sich nicht erfüllen, wenn wir nicht zurück sind. Weil die Propheten haben gesagt, Jesus kommt nach Jerusalem zurück. Sorry, kommt nicht nach Pforzheim zurück. Und das heißt, wir müssen hier in Jerusalem sein, in Israel sein. Und wer hat ihn durchbohrt? Das jüdische Volk. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Das heißt, er kommt nach Jerusalem. Wir werden auf ihn schauen, den wir durchbohrt haben. Aber das heißt ja, wir müssen ja da sein. Sonst würde Jesus ja da alleine stehen. Ist doch klar. Und das ist der Grund, warum er jetzt sein ganzes Volk zurückholt. Damit sie auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Und das ist genau dieser Wow-Effekt, den auch die Brüder von Josef hatten, als Josef plötzlich seine ägyptische Maske abgenommen hat. Und er stand vor ihnen. Das ist ja der, den wir damals in die Gruben geworfen haben und verkauft haben. Das ist ja unser Bruder. Denn die Ägypter haben aus Josef solch einen Ägypter gemacht, dass seine eigenen Brüder ihn nicht mehr wiedererkannten. Sie saßen miteinander an einem Tisch, dicht aneinander, haben gesprochen, mehrmals saßen sie zusammen. Und sie haben ihn nicht wiedererkannt als ihren Bruder. So sehr ägyptisch haben die Ägypter aus Josef einen Ägypter gemacht. Und so sehr christlich haben die Christen aus Jesus einen Christen gemacht, dass die Juden heute ihn nicht mehr wiedererkennen. Aber der Tag wird kommen, wie bei Josef, wo Josef seine ägyptische Maske abgenommen hat, auch Jesus auf dem Ölberg stehen wird. Und dann wird das jüdische Volk die Löcher in seinen Händen sehen. Dann werden sie auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie alle, so wie die Brüder von Josef, mit einem Mal, wow, das ist ja unser Messias, den wir durchbohrt haben, vor 2000 Jahren. Da wird nicht mehr rumgestritten, weil der eine sagt ja, der andere sagt nein. Die Brüder von Josef haben auch nicht rumgestritten und rumdiskutiert. Wie gerne das die Juden auch machen. Aber in diesem Fall, das wird klipp und klar sein. Das wird dann geschehen. Und dafür, für diesen Moment, bringt Gott jetzt sein Volk zurück in das Land Israel. Und das gefällt jemandem nicht. Weil wir lesen in der Bibel, auch im Neuen Testament, für die noch ein Problem mit dem Alten Testament haben und das nicht so ganz ernst für sich nehmen, habe ich auch einen Vers im Neuen Testament gefunden, der sagt, Petrus, dass Jesus wiederkommen wird, erst nachdem Israel wiederhergestellt ist. Das heißt, dann weißt du schon mal mehr oder weniger, wann er wiederkommen wird, erst nach der Wiederherstellung. Und zwar, wenn ihr mit mir mal aufschlagen möchtet, in Apostelgeschichte 3, Das ist die Geschichte, wo Johannes und Petrus auf dem Berg, auf dem Weg zum Tempel, trafen sie dort diesen lahmen Mann, der am Tor, das man das schöne Tor nannte, lag. Und der wollte erst gar nicht geheilt werden, der dachte gar nicht dran, er wollte nur ein bisschen Knete haben. Und Petrus, wie er nun mal war, hatte mal wieder nichts in der Tasche und sagte, oh, sorry, tut mir leid, aber kein Gold, kein Silber, aber ich habe was anderes für dich. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Und er sprang auf und ging. Und im Nu hatte Petrus eine ganze Menge Israelis um sich herum. Alle wollten, waren aufmerksam, waren neugierig, wollten mehr hören, wie hast du das gemacht? Und er hatte eine Bühne und konnte anfangen zu predigen. Und das hat er auch getan. Und da hat er unter anderem Folgendes gesagt in Kapitel Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist. Jesus. Ihn musste der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt wird. Andere Übersetzungen sagen dann, bis zu der Wiederherstellung, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Deutlicher geht's nicht. Du brauchst nur einen Theologen, der das ein bisschen komplizierter macht. Ich hoffe, es sind keine Theologen dabei. Es ist klipp und klar, was Petrus hier gesagt hat, dass Jesus musste aufgenommen werden in den Himmel, bis die Wiederherstellung da ist. Welche Wiederherstellung, das sagt Petrus auch. Die Wiederherstellung, von denen die Propheten gesprochen haben. Von welcher Wiederherstellung haben die Propheten gesprochen? Von der Wiederherstellung Israels. Die meisten Propheten haben von der Wiederherstellung Israels gesprochen. Ob das Hesekiel 36 mit der Wiederherstellung des Körpers, die Sammlung der Totengebeine, die nach Israel, in das Land Israel wieder eingesammelt werden, dann Haut und Fleisch und Sehne draufwachsen werden. Und nachdem der Körper erst fertig ist, wird der Odem hineingeblasen in diesen Körper und wird wieder ins Leben gerufen. Das ist ein Bild für die Wiederherstellung Israels. Die zurückkehren, die Totengebeine in das Land Israels, in das Land ihrer Väter, wie es dort steht. Dann wird es wiederhergestellt. Und wenn Israel fertig wiederhergestellt ist, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das hat Jesaja vorausgesagt, die Wiederherstellung, und Jeremia und viele Propheten. Das ist genau diese Wiederherstellung, von der Petrus hier spricht. Und so weiß das auch der Teufel, dass wenn Israel wiederhergestellt wird, dann kommt Jesus wieder. Und das versucht er zu verhindern. Er hat nämlich schon einmal das erste Kommen Jesu versucht zu verhindern und hat es nicht geschafft. Und jetzt versucht er es beim zweiten Mal. So schlau ist er auch nicht, weil er verwendet die gleiche Taktik wie damals, auch heute. Und deswegen weiß ich, dass derselbe Feind, derselbe Teufel dahinter steckt und versucht das zu verhindern. Und zwar, das weiß ich, warum? Beim ersten Kommen hat er genau dasselbe an, die gleiche Strategie angewendet. Schaut mal, jedes Mal, wenn wir Gott ungehorsam sind, dann schickt Gott uns raus aus Israel. Letztes Mal hat er uns nach Babylon geschickt. So lernen wir die ganze Welt kennen. Ja, wir müssen das positiv sehen. Muss immer das volle Glas sehen. Auf alle Fälle, da waren wir in Babylon. Und da hat Gott uns schon 70 Jahre nach dem Exil in Babylon, hat uns schon nach Israel, nach Jerusalem zurückgeholt. Warum schon nach 70 Jahren? Weil damit genügend Zeit da ist. Jesus kam zum ersten Mal ein paar hundert Jahre danach. Und so wie die Propheten es verheißen haben, dass der Messias, der Juden, Erlöser der Welt, aus dem jüdischen Volk kommen wird, in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren wird. Das heißt, wir mussten ja da sein. Und wir brauchten ja auch genügend Zeit, um Jerusalem, Bethlehem, Israel wiederherzustellen. Damit sich das erfüllen kann. Und deswegen musste er uns schon 70 Jahre nach dem Exil zurückholen. Und stellt euch vor, wenn ihr die Bibel kennt, was dann geschehen ist. Das hat den Nachbarvölkern, den Nationen überhaupt nicht gefallen. Das steht im Buch Nehemia. Lest, aber dann hast du das letzte Mal das Buch Nehemia gelesen. Autsch. Falsche Frage. Ja, einer. Ja, lest es mal. Lest mal Kapitel 4 bis 6. Du könntest meinen, du würdest die heutige Tageszeitung lesen in Bezug auf Israel. Und da steht ganz klar in Kapitel 4, Vers 1 und 2, Als aber die Araber und die Ammoniter und Asdoditer hörten, das waren die umliegenden Völker um Jerusalem herum, als diese Völker hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Was sie zornig machte, war nicht die Politik der Israelis, der rückkehrenden Juden, war nicht, dass wir ihnen was weggenommen haben, weil wir kamen nach Jerusalem, Jerusalem lag in Trümmern da, wir haben nur die Trümmern wieder aufgebaut. Als wir auch nach Israel zurückkamen vor 70 Jahren, das war auch Wüste und Sumpfland. Wir haben das nur wieder alles wieder aufgebaut. Vorher hat keiner Interesse gezeigt. Das juckte keinen, was da passiert. Aber sobald die Juden zurückkamen, damals und auch heute, lesen wir, wurden die Völker zornig. Warum? Weil sie hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt. Und weil die Lücken sich zu schließen begannen. Weil einfach diese Wiederherstellung stattgefunden hat. Weil der Teufel, der wusste, dass wenn Jerusalem wieder und Israel wiederhergestellt ist, damals, dann kann Jesus kommen. Und das wollte er damals verhindern. Und deswegen hat er die Völker aufgehetzt gegen die rückkehrenden Juden, um das zu verhindern. Und das ist auch der Grund, derselbe Grund, was die Völker heute zornig macht gegen Israel. Was ist der Hauptgrund, warum sich jeder berechtigt fühlt, gegen Israel zu sein hier in der Welt? Die Siedlungspolitik. Die bösen Siedler, die illegalen jüdischen Siedlungen, die da gebaut werden. Mensch, wir sind jetzt immer umgezogen, auf 20 Jahre in so einer Siedlung gelebt. Ich habe auf einem leeren, kahlen Wüstenhügel mir ein Haus gebaut. Das klingt also alles so idyllisch, aber das ist 45 Grad Hitze im Sommer. Das hältst du nicht aus. So wie ich hier eure Minusgrad nicht aushalte. 45 Grad. Und einen Moment. Dann ständig, jeden zweiten Tag mussten wir Staub putzen. Alle Blumen, die wir dort gepflanzt haben, konnten nach ein paar Monaten wieder ausgewechselt werden. So trocken ist das dort. Und irgendwann nach einem Jahr, zwei Jahre, bist du auch diese schöne Aussicht auf die Wüste, bist du es auch satt. Aber die ganze Welt hat mich und meine Nachbarn betrachtet als Grund, warum es keinen Frieden gibt. Land gestohlen von den Palästinensern. Und wegen euch gibt es keinen Frieden. Und die jüdischen Siedlungen sind der Grund, warum die meisten Menschen auf der Welt zornig sind gegenüber Israel und fühlen sich berechtigt, anti-israelisch zu sein. So hat der Teufel es damals geschafft und auch heute geschafft, die Welt aufzuhetzen gegen die Wiederherstellung. Weil diese jüdischen Siedlungen, das ist diese Wiederherstellung. Gott hat verheißen, ihr werdet zurückkommen, dann werdet ihr Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. Und das machen wir. Wir nennen das nur jüdische Siedlungen, aber das ist die Wiederherstellung Israels von heute. Und auch jemand auf der anderen Seite des Globus, der noch nie eine Siedlung gesehen hat, noch nie einen Juden gesehen hat, aber der geht mit auf die Straße und demonstriert gegen die Siedlungspolitik. Weil das ein geistlicher Konflikt ist und kein politischer Konflikt. Ich glaube nicht, dass jemand hier unter euch ist, der wirklich glaubt, dass wenn wir aus den Siedlungen rausgehen, den Palästinensern alle Siedlungen geben, wir gehen raus, wir geben es ihnen und wir geben ihnen alles Land, was sie wollen. Dulden einen palästinensischen Staat, könnt ihr gründen, macht, was ihr wollt. Ich glaube nicht, dass hier jemand wirklich glaubt, dass es dann übermorgen Frieden geben wird. Nicht ihr glaubt das, und wisst ihr was, auch die Politiker glauben das nicht, und die wissen, dass das auch nicht funktioniert. Trotzdem plappern all diese Parolen nach, Land für Frieden, Siedler sind das Problem, dass es keinen Frieden im Nahen Osten gibt, alle plappern es schön nach, obwohl alle wissen, alle haben es bewiesen bekommen, aus dem Gazastreifen, schaut mal, da haben wir 21 jüdische Siedlungen geräumt, und haben immer noch keinen Frieden, wir haben ständig noch Terror. Wir haben ständig noch Raketen aus dem Gaza. Seitdem wir raus sind, haben wir zwei Kriege gehabt mit Gaza. Haben wir 15.000 Raketen aus Gaza sind in jüdische Ortschaften gelandet. Ich weiß nicht, wie lange ihr das ausgehalten hättet, wenn ihr von der Nachbarstadt hier 15.000 Raketen allein vom Jahr 2005 abbekommen hättet. Und da werden ständig noch Tunnels gebaut. Das heißt, diese Formel Land für Frieden geht nicht auf. Das ist nicht meine Behauptung, das ist der Beweis von den dort wohnenden Palästinensern. Die haben selbst bewiesen, dass diese Formel nicht aufgeht. Der Teufel hat es einfach geschafft, die Nationen aufzuhetzen gegen die Wiederherstellung Israels. Weil er weiß, damals hat er es nicht geschafft, jetzt versucht er es zum zweiten Mal. Wenn Israel wiederhergestellt ist, jetzt zum zweiten Mal, dann wird Jesus wiederkommen. Das ist das, was Petrus sagt. Er spricht von dieser Wiederherstellung, die kommen wird, von denen die Propheten sprechen. Aber wenn du wissen möchtest, wie die ganze Geschichte ausgehen wird, ganz einfach, du musst einfach die Geschichte weiterlesen. Klar, ne? Und dann liest du weiter bis in Kapitel 6, Nehemia Kapitel 6, Vers 15. Und da steht, und die Mauer wurde fertig. Wow, sie haben es geschafft. Trotz Angriffe von den Nachbarvölkern. Und dann steht in Vers 16, Nehemia 6, Vers 16, als aber alle Feinde dies hörten und alle Nationen rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Das wird der Tag kommen, wo die Nationen erkennen werden, dass dieses Werk, ja, diese Wiederherstellung Israels, ja, die Siedlungspolitik, die Wiederherstellung Israels, das war ein göttliches Werk. Das ist das, was Gott durch seine Propheten verheißen hat, das geschehen wird, nachdem die Juden wieder heimkehren. Es kommt der Tag, leider kommt er ein bisschen zu spät. Der kommt erst, wenn die Mauer fertig ist. Das heißt, erst, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Aber Gott, ich weiß nicht, also jetzt hätte man es besser brauchen können, dass die Völker das erkennen. Aber Gott hat sich dabei was gedacht. Er wusste warum. Und so wie damals sie es geschafft haben, die Mauer fertig zu kriegen, trotz Angriffe, werden wir es auch diesmal schaffen. Wir werden auch trotz Angriffe und Zorn der Völker gegen Israel, aber sie werden eines Tages erkennen, dass dieses Werk, diese Siedlungspolitik eigentlich ein göttliches Werk, ein prophetisches Werk war. Und dieses Land Israel, welches so verpönt ist von der Welt und so von der Welt so gehasst wird, ist das einzige Land, wo Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet hat. Ausgerechnet aus diesem kleinen, winzigen, so gehassten Israel. Und dafür habt ihr auch einen wichtigen Auftrag. Ihr habt einen Auftrag, denn ihr seid das auserwählte geistliche Volk Gottes. Und so gibt es immer ein physisches und ein geistliches. Ein sichtbares und ein unsichtbares. Und wo Gott sich ein Volk auserwählt hat, ein physisches Volk, hat er sich auch ein geistliches Volk auserwählt. Und zwar, wo es einen physischen Kampf gibt gegen Israel, wo wir angegriffen werden mit physischen Waffen, da gibt es parallel dazu auch einen geistlichen, unsichtbaren Kampf gegen Israel. Aber gegen den hat Israel keine Abwehrwaffen. Wir können uns noch mehr das, also das physische Israel kann sich gegen physische Waffen wehren. Mit unseren Panzern und Raketen können wir gegen Panzer und Raketen uns wehren. Aber wenn parallel zu dem physischen Angriff auch ein geistlicher, unsichtbarer Angriff des Teufels, der bösen Mächte des Teufels stattfindet, dagegen haben wir keine Abwehrwaffen. Die Nationen um uns herum, die wollen ja nicht uns angreifen, nur damit sie ein bisschen Land gewinnen. Die brauchen unser Land nicht. Wir haben gerade mal, ganz Israel sind vielleicht gerade mal knappe 2% vom ganzen Nahen Osten und die haben noch nicht mal Öl. Die brauchen unser Land nicht. Die machen das nicht, weil sie ein bisschen Land gewinnen wollen. Die machen das, um Israel zu vernichten. Warum gibt es so einen großen Hass vom Iran aus gegen Israel? Wir haben gar keine gemeinsame Grenze. Wir haben den Iran nie angegriffen. Wir haben dem Iran nie irgendwas angetan. Aber er steckt so viel Energie und so viel Kraft und so viel Geld hinein in die Vernichtung Israels. Der Hauptgrund, warum er versucht, eine Atombombe zusammenzubasteln, ist damit zuerst Israel zu vernichten. Da sehen wir, das ist ein geistlicher Konflikt. Es geht nicht um besetzte Gebiete oder hier ein Siedlungshäuschen in der Wüste oder da. Es ist ein geistlicher Konflikt. Der Teufel hat die Nationen aufgehetzt, um Israel zu vernichten, weil er meint und hofft, dass wenn Israel vernichtet ist und nicht zur Wiederherstellung Israels kommen wird, dann kann Jesus und wird Jesus nicht wiederkommen. Und deswegen ist das ein geistlicher Konflikt. Und so gibt es ein, wohl wenn sie uns angreifen, das ist eine Sache, aber parallel dazu gibt es diese bösen Mächte des Teufels, die das aus diesem Grund machen, Gottes Heilsplan kaputt zu machen. Und gegen diese geistlichen Angriffe gegen Israel haben wir keine Abwehrwaffen, weil Israel heute noch geistlich tot ist. Die Ausrissung kommt ja erst dann, wenn der Körper fertig wiederhergestellt ist. Laut Hesekiel 36. Das heißt, Israel ist geistlich noch tot und deswegen verlangt man und erwartet nicht zu viel von den Israelis. Wir machen noch Fehler. Ja, leider schießen wir auch ab und zu mal daneben. Oder ein bisschen zu viel. Aber dafür kommen wir ins Gefängnis, vor Gericht und ins Gefängnis. Wir machen das nicht absichtlich. Und aber genau dafür hat Gott sich ein geistliches Volk an der Seite Israels auserwählt und das seid ihr, damit ihr den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernehmt. Denn ohne eure Gebete für Israel, da können wir einpacken. Haben wir keine Chancen, da helfen auch die besten Panzerchen nicht. Und die beste Luftwaffe und die entwickelsten, modernsten Waffen, die wir entwickeln, helfen uns alle nicht, wenn ihr nicht für, als Christen für Israel betet. Denn ihr habt geistliche Abwehrwaffen, die wir nicht haben. Dafür unter anderem hat Gott euch als geistliches Volk Gottes auserwählt. Denkt dran, er hat sich das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit das Evangelium zu euch kommt. Und jetzt seid ihr auch auserwählt als Werkzeug, aber diesmal möchte er euch gebrauchen, um Israel am Leben zu halten und damit das Evangelium zurückkommt nach Israel. In Jerusalem stehen, haben wir noch 8 Ölbäume stehen aus der Zeit Jesu, im Garten Gethsemane. Also nicht ganz ungefähr, fast 1200 Jahre alt. Verkauft sich besser, zu sagen, aus der Zeit Jesu. Aber 1200 Jahre ist auch eine schöne Zahl für einen Baum. Und die stehen im Garten Gethsemane. Und drumherum standen immer Kirchen und Kloster. Und die Mönche dort haben diese Bäume gepflegt und dafür gesorgt, ständig, dass sie gepflegt sind und am Leben bleiben. Aber was diese Bäume über 1000 Jahre am Leben erhalten hat, war nichts anderes als die hineingepfropften wilden Zweige, die Mönche dort hineingepfropft haben. Ihr müsst euch das mal ansehen in Jerusalem. Wenn ihr dann alle bei dieser Reise mitkommt, dann guckt ihr, dann gehen wir da und sehen uns das an. Dann könnt ihr richtig diesen 2 Meter breiten Stamm, über 1000 Jahre alt sehen, 2,5 Meter manche, richtig alt, verkrustet. Und aus diesem verkrusteten alten Stamm kommt ein glatter junger Zweig raus. Also man kann das gar nicht übersehen. Und die Mönche dort haben ständig wilde, junge Zweige hineingepfropft. Und diese Zweige haben dafür gesorgt, dass der Saft da in diesem Ölbaum ständig weiterläuft und dass die Wurzel nicht ausstirbt. So hat sich Paulus ganz bewusst diesen Ölbaum ausgesucht, in Römer 11, weil diese Zweige, er hatte dort beschrieben, dass das jüdische Volk sind die Wurzeln, ihr die Christen aus den Nationen seid hineingepfropft in diesen Baum. Ihr habt eine Aufgabe. Auf der einen Seite, natürlich, bekommt ihr den Saft von der Wurzel. Auf der anderen Seite, aber habt ihr auch dafür gesorgt, dass der Saft da weiterläuft und die Bäume nicht aussterben. Die Wurzel nicht ausstirbt. Alle Bäume, wo keine wilden Zweige hineingepfropft wurden, sind ausgestorben. So habt ihr eine wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, mit eurer geistlichen, als geistliches Volk Gottes, an der Seite Israels den geistlichen Kampf zu übernehmen. Sonst wird die Wurzel aussterben. Und während wir uns wehren mit physischen Panzern und Raketen, sollt ihr für Israel den geistlichen Kampf übernehmen und für Israel beten. Gott sagt das selbst. Ihr seid Wächter auf den Mauern Jerusalems. Jesaja 62, Vers 6 und 7. Ihr seid die Wächter auf den Mauern Jerusalems. Ihr sollt Tag und Nacht Gott und euch selbst keine Ruhe gönnen, bis er Jerusalem wiederherstellt. Und bis er es zu einem Ruhm auf dieser Erde setzt. Und das ist noch nicht so weit. Das heißt, das ist noch aktuell oder relevant für uns. Für euch. Tag und Nacht. Und Gott sagt in diesen gleichen Versen, sagt, erinnert mich daran. Ihr sollt Gott daran erinnern. Mach mal Jesaja 62, 6 und 7. Wir sollen Gott daran erinnern. Wie erinnert man Gott daran? Er hat das nicht vergessen. Aber wenn du Gott daran erinnerst, was er verheißen hat mit Israel, das ist Proklamation. Das ist dein geistlicher Kampf, den du an der Seite Israels tun kannst. Dann nimmst du einfach Gottes Wort. Du musst natürlich das Alte Testament auch gut kennen, dass die meisten Verheißungen stehen, nämlich im Alten Testament. Dann schlägst du mal auf Sacharja 2, wo Gott verheißen hat, ich werde wie eine feurige Mauer um dich herum, um Jerusalem herum sein. Und wenn Israel wieder oder Jerusalem einen Angriff dort passiert oder irgendwas dort, dann betest du und erinnerst Gott daran und du schlägst es auf und liest es laut vor und sagst, Gott, du hast doch verheißen, wie eine feurige Mauer um Jerusalem zu sein. Das ist Proklamation. Wörter, Gebete haben Kraft. Das ist unser Schwert. Das sollten wir gebrauchen. Denkt dran, ihr seid Werkzeuge. Und wir haben Waffen bekommen. eine Waffe bekommen. Das ist unser Schwert. Und so könnt ihr an der Seite Israels den geistlichen Kampf übernehmen, damit Israel nicht ausstirbt. Denn die Angriffe gegen Israel haben nichts mit ein bisschen Land gewinnen oder uns mal ein bisschen zu ärgern zu tun. Jeder Angriff gegen Israel ist dazu da, um Israel zu vernichten. Und deswegen brauchen wir euch als Beter für Israel. Eure Gebete für Israel, eure Proklamation für Israel sind wichtiger, sind effektiver als unsere Abwehrwaffen. Das ist eure Aufgabe. Denkt dran. Und wenn ich schon hier von diesem Ölbaum, da hat hier mein lieber Freund Rainer, hat sich da so schön bescheiden in die Ecke gesetzt, dass wir sind lange schon befreundet. Er ist mein Begleiter und auch erster Vorsitzender von unserem Vorstand für unsere Projekte, die wir machen. Aber er ist auch Buchautor, hat ein tolles Buch geschrieben. Auweia, der wilde, eingepropfte Ölzweig, das bin ja ich. Ja, ist zwar schön jetzt zu wissen, ich bin jetzt so ein Zweiglein irgendwo im Baum, aber was bedeutet das rein praktisch für mich? Wie sieht das jetzt tagtäglich aus? Wie muss ich das tiefer verstehen? Dafür kannst du dieses Buch kaufen und dann das darin nachlesen. Ihr habt noch eine Aufgabe und dann mache ich Schluss. Ich sehe, ich habe noch 3 Minuten, deshalb. Ich gebe euch noch eine Aufgabe. Ja, ganz, ganz wichtige Aufgabe, denn es steht in Jesaja 40, Vers 3. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Gott fragt dich nicht, er bittet dich nicht. Er sagt nicht, tröstet mal mein Volk, wenn du mal gut drauf bist. Wenn du mal gute Laune hast. Oder wenn mein Volk sich lieb benimmt und so benimmt, wie die UNO es will. Oder wie du es für richtig findest. Das steht da nicht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Das Befehl. Das steht sogar doppelt da. Das sollte uns ein rotes Lämpchen aufleuchten, wie wichtig das ist in Gottes Augen, dass du als Christ das jüdische Volk tröstest. Das ist ein Aufruf, nicht für das jüdische Volk, weil wir können uns nicht selbst trösten, sondern es ist ein Aufruf auch nicht für die Menschen in der Welt, die das nicht lesen, sondern für dich. Du liest doch die Bibel. Dann ist das ein Aufruf für dich, du sollst das jüdische Volk trösten und lieb haben. Aber jetzt nicht in dem Sinne, kommt bitte nachher nicht alle zu mir, auch du armer, Putzi, Mutzi, diesen Trost, nein, das ist nicht damit gemeint, uns geht's gut, wir fahren tolle Autos, wir essen gut. Das ist nicht damit gemeint. Gott meint einen anderen Trost. Die Juden haben 2000 Jahre gelitten unter Menschen, die sich Christen nannten und deshalb einen falschen Jesus kennengelernt. Warum soll ein Jude, der 2000 Jahre in Ghettos gesteckt wurde von Menschen, die sich Christen nannten, Pogrome, verfolgt, gehasst, vergast wurde, plötzlich von Menschen, die sich Christen nannten, plötzlich, Jesus kommt wieder, steht auf dem Ölberg und das so für selbstverständlich finden, ach, da ist ja der, der uns erlösen kommt. 2000 Jahre lang hat er uns umgebracht und jetzt kommt er uns erlösen. Nein, dafür muss er vorbereitet werden. Dafür muss er einmal wenigstens einen liebenden, tröstenden Christen kennenlernen, damit es auch für möglich hält, dass von diesen Christen Liebe und Erlösung kommen kann, von diesem Jesus. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Das ist ein Befehl. Das ist wichtig, gerade in diesen Endzeittagen. Und damit, wenn du das jüdische Volk tröstest und lieb hast, zeigst du ihnen den richtigen Jesus. Und dann werden sie vorbereitet auf das Wiederkommen Jesu. Und das ist das, was 2 Verse danach steht. Bereitet dem Herrn den Weg. Bahnt ihm den Weg. Räumt die Steine aus, wie es auch in Jesaja 52 steht. Macht Bahn. Und mit eurem christlichen Trost und Liebe helft ihr einem Juden umzudenken, 180 Grad von einem Verfolger Jesus, den er so kennengelernt hat in den letzten 2000 Jahren, auf einen Erlöser Jesus. Das ist eure Aufgabe mit. Denkt dran, ihr seid Werkzeuge. Gott hat euch auserwählt. Wenn du so von deinem Moment an, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, hat er dich auserwählt. Auch als Werkzeug. Weil er dich gebrauchen möchte. Meine nicht, jetzt bin ich so, jetzt bin ich Christ, bin getauft. Den Rest macht Gott schon. Was kann er mich denn schon da so gebrauchen? Ich guck mir das so auf meinen schönen flachen Bildschirm an. Was kann ich denn schon kleines Räubchen in seinem großen Heilsplan da verändern? Das ist kein biblischer Gedanke. Denn dafür hat Gott dich auserwählt. So wie er die Juden auserwählt hat, das kleinste Volk aller Völker, damit seine wichtigste Botschaft, das Evangelium, zu dir kommt. So hat er dich jetzt auch auserwählt, diesmal aber umgekehrt. Jetzt möchte er dich als Werkzeug gebrauchen, um die Botschaft zurückzubringen nach Israel. Erstens, um Israel am Leben zu erhalten, hineingepfropfter Zweig, damit die Wurzel am Leben bleibt und nicht ausstirbt. Und zweitens, damit sie vorbereitet werden auf die baldige Wiederkunft Jesu. Dass, wenn er bald auf dem Ölberg stehen wird in Jerusalem, dass sie es dann auch für möglich halten, dass von diesem Jesus Liebe und Erlösung kommen kann. Das ist deine wichtige Aufgabe als Christ. Und es gibt noch so viele Juden, die noch nie einen liebenden Jesus oder liebenden Christen erlebt haben. Die sich das noch nicht vorstellen können, dass es Christen gibt, die eine Liebe für Israel haben, eine Liebe für die Juden haben. Die meisten hören das zum ersten Mal, wenn ich ihnen von Leuten wie euch erzähle. Und ich möchte euch noch bitten hier, doch haben wir einige wichtige Dinge. Wenn du solltest dich informieren, was in Israel passiert, wie es dort passiert. Und wenn du für Israel streitest, dann im einen kannst du das im Gebet machen, im anderen kannst du das aber auch, indem du einfach mal auf deinem Arbeitsplatz aufstehst, mal auf den Tisch klopfst, wenn dort gegen Israel gestänkert wird. Dazu braucht man Mut. Das ist nicht einfach. Auch manchmal in der eigenen Familie wird rumgestänkert. Und wenn du dann aufstehst und was für Israel sagst, damit machst du dich sehr unbeliebt in dieser Welt. Aber du machst dich sehr beliebt bei Gott. Gott hat verheißen, wer dich segnet, Israel, den will ich auch segnen. Und das ist auch, wenn du Mut nimmst und klopfst auf den Tisch und sagst mal ein gutes Wort für Israel. Das belohnt Gott. Und es ist gut, wenn du dann auch was sagst und auch was sagen kannst und weißt doch was. Und deswegen möchte ich wirklich empfehlen, dieses Israel Heute Zeitung, wer das noch nicht hat, noch nicht abonniert hat, kann ich wirklich empfehlen, wenn du es regelmäßig jeden Monat nach Hause geschickt bekommst und dich ständig informierst, was dort geschieht in Israel, dann kannst du auch aufstehen, mal auf den Tisch klopfen und sagen, hey, das ist aber so und so geschehen. Das ist das und das passiert. Und nicht so, wie ihr sagt. Wie die anderen sagen. Und das kannst du machen. Und mein Bruder managt diese Zeitung und er hat mir versprochen, dass ich euch einen Rabatt geben kann von 30%. Das heißt, nur wenn ihr euch anmeldet hier mit diesen besonderen Blättern, geht auf den Adressenkarten, dann zahlt ihr anstelle 58 Euro nur 41 Euro. Das ist, wenn du morgen das Jahresabo übers Internet bestellst, dann zahlst du wieder den vollen Preis. Also, überlegt euch das. Das ist eine tolle Zeitung, kann ich wirklich empfehlen. Dann haben wir noch solche Zettel ausgelegt, das sind Adressenkarten. Und da möchte ich euch auch bitten, eure Adresse einzutragen, damit ich euch meinen Rundbrief zuschicken kann. Ein, zweimal im Monat oder manchmal dreimal, kommt drauf an. Und in diesem Rundbrief geht es einfach, die heutigen Geschehen in Israel rein biblisch-prophetisch zu erklären. Dann könnt ihr anhand der jetzigen Geschehen in Israel und um Israel entdecken, auf welcher Seite wir uns befinden. Wo wir das in der Bibel wiederfinden. Und dazu brauche ich aber mal eure Adresse. Und alle drei Monate, die sammeln wir, die Adressen, kommt das alles in eine große Kiste. Und dann darf meine 9-jährige Tochter eine Adresse ziehen. Und dann kannst du eventuell einen Freiflug nach Israel gewinnen. Tja. Und weil ich bin jeden Monat eine Woche unterwegs auf Vortragsreise. Und da bekomme ich ständig Bonusflüge von El Al, aber so viel kann ich auch nicht in der Luft herumfliegen. Und da habe ich mich entschlossen, einfach ein paar Flüge zu verschenken oder zu verlosen. Und vielleicht bist du der Glückliche, der dann einen solchen Flug gewinnt. Zuletzt aber sehr wichtig, wir haben euch nicht vergessen, das ist ein Projekt, was wir auch machen in Israel. Es gibt noch viele Holocaust-überlebende Juden. Und die größte Not der Holocaust-überlebenden Juden ist Einsamkeit. Die haben ihre Familien verloren, wir besuchen sie, wir zeigen ihnen einfach, dass jemand an sie denkt. Und wenn wir dann sie besuchen, einen kleinen Smalltalk, erfahren wir, dass irgendwas repariert werden muss und so weiter. Eine Woche später kommt ein Handwerker zu ihnen und repariert das. Das haut die um. Mensch, die haben mich nicht vergessen, das habe ich schon nebenbei mal erwähnt. Und plötzlich kommt ein Handwerker und repariert das. Das ist, was wir erreichen wollen. Das machen wir. Da haben wir schon ein größeres Team mit 10 Leuten. Die gehen jeden Freitag dort verschiedene Holocaust-überlebende Juden besuchen, was reparieren, Blumen bringen oder einfach ihnen zeigen, schaut mal, ihr seid nicht alleine. Und da kannst du auch Patenschaften übernehmen mit Holocaust-überlebenden Juden. Nimm doch dieses Prospekt mit nachher hinten und beten mal drüber, wie ihr da vielleicht mithelfen könnt. In 5 Jahren, in 10 Jahren, da haben wir nicht mehr die Gelegenheit dazu. Jetzt kannst du noch irgendwie dazu beitragen, diesen Menschen ihre letzten Jahre ein bisschen zu verschönern. Denk dran, ihr habt 2 wichtige Aufgaben. So kannst du Israel trösten und lieben und einfach den richtigen Jesus ihnen vorzeigen, vorleben, indem du sie auf diese Weise tröstest. Aber denk dran, diese wichtigen beiden Aufgaben, Israel zu trösten, zu lieben und dadurch den Weg für Jesus zurückzuführen, vorzubereiten, zurück zu seinem Volk, und zweitens den geistlichen Kampf an der Seite Israels. Der ist so wichtig. Es gibt noch viele Juden, die haben noch nie einen liebenden Christen erlebt. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber nicht mehr viel Zeit, denn Jesus kommt bald wieder. Oder? Nee. Ich glaube, er ist schon auf dem Weg. Amen. Gottes Segen.